Ich darf euch jetzt den Bibeltext vorlesen, um den es heute in der Predigt geht, während die Kinder hier langsam, genau, die Schritte etwas leiser werden. Ihr dürft euer Programmheft gerne aufschlagen, wenn ihr möchtet. Auf der dritten Seite könnt ihr auch gern mitlesen. Also ich lese aus der Bibel, dem Matthäus-Evangelium, das Kapitel 28, geht es heute um die Verse 1 bis 17. Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hätten den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel.
Guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Joel. Ich bin Teil hier von mittendrin und ich freue mich, dass wir heute Morgen gemeinsam in diesen Text schauen können. Wenn ich hier alles irgendwie deplatziert habe, was die Musiker so ordentlich aufgebaut haben. Und bevor wir einsteigen in den Text, bete ich noch. Guter Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Ostersonntag. Danke dir für diesen Text, diesen alten Text, in den wir jetzt gemeinsam schauen können. Und ich bete, dass wenn wir in diesen Text hineinschauen, dass wir da drin etwas erkennen und sehen dürfen, was Wirklichkeit ist, was wahr ist und was sogar so viele Jahre später für uns hier in Cottbus heute nicht alt ist, nicht verstaubt ist, sondern eine ganz, ganz große Relevanz hat. Amen. Ich habe in der Vorbereitung auf heute etwas ganz, ganz Besonderes gemacht. Und zwar habe ich, glaube ich, wahrscheinlich mehr als man sollte Peter Pan geguckt. Ja? Peter Pan, so diese schöne Kindergeschichte von diesem Jungen, der nicht erwachsen wird und der auf dieser Insel Nimmerland mit seinen Freunden, mit seinen verlorenen Freunden so verschiedene Abenteuer erlebt. Und an einer Stelle in dieser Geschichte, da liegt diese Fee naseweiß im Sterben und sagt zu Peter Pan, sie glaubt, sie könne wieder gesund werden, wenn alle Kinder einfach nur in die Hände klatschen würden. Ja? Wenn alle Kinder in die Hände klatschen würden, dann wird diese Fee naseweiß wieder gesund. Und was macht Peter Pan? Peter Pan wendet sich an alle Kinder und sagt, wenn ihr glaubt, klatscht in die Hände und lasst Fee Naseweiß nicht sterben. Und Die Frage ist, wer von uns würde nicht klatschen wollen? Ja? Ich glaube, die allermeisten von uns haben so diesen Wunsch oder diese Tendenz, in uns klatschen zu wollen. In uns ist dieser Wunsch nach etwas Magischem, das uns vielleicht an Punkten aus unserem Alltäglichen, aus unserem Normalen und vielleicht auch aus unserem Zerbruch irgendwie so herausholt. Und wir sehen uns danach zutiefst, dass es gut wird, dass etwas heil wird. Wir sehen uns nach einem Happy End. Und gleichzeitig schreibt eine Journalistin, die ich in der Vorbereitung gelesen habe, in der New York Times, durch das Geschichtenlesen erlernt ein Kind, Peter Pan, Kindergeschichte, auf eine sanfte Art und Weise die härteste Wahrheit, die das sterbliche Leben überschattet: es gibt gar keine Happy Ends. Und egal, wie viel wir mit Kirche zu tun haben und hier sitzen, was wir über Ostern denken, die meisten von uns wollen doch diesen Satz nicht glauben, oder? Ja? Ich will zumindest diesen Satz nicht glauben. Ich will so viel lieber einfach in die Hände klatschen und darauf hoffen und darauf vertrauen, dass dann Dinge gut werden. Ich möchte an dem Happy End festhalten. Und Ostern ist eigentlich ein christliches Plädoyer für einen Triumph. Nicht in irgendeiner fremden, ausgedachten, fiktiven Feenwelt, so wie bei Peter Pan, sondern ein Plädoyer für ein wirkliches Happy End, an das sich Christen in einem wirklichen Leben festhalten. Und dieser Triumph ist nämlich: hier ist einer, der stärker als der Tod. Hier ist jemand, der stärker ist als der Tod. Und ich würde gerne in drei Punkten mal gemeinsam mit euch durch diesen Text gehen, den Anne gerade vorgelesen hat, und aus drei verschiedenen Perspektiven anschauen. Und das ist die Zweifel am Triumph, die Hinweise auf den Triumph und die Auswirkungen des Triumphes. Ja? Zweifel, Hinweise, Auswirkungen. Unser Text, der startet in Vers 1 mit diesem Gang von diesen beiden Marias zum Grab. Und Maria Magdalena war eine Frau, die über die Jahre eine Begleiterin von Jesus war und die eine Person, die an diesem schrecklichen Ereignis von Karfreitag als Augenzeugin sogar dabei war. Ja? Und die andere Maria ist die Mutter von Jakobus und Josef. So. Und diese beiden Frauen, die gehen zu diesem Grab und sie werden, glaube ich, so stelle ich mir das zumindest vor, bei diesem Gang zu diesem Grab noch sehr, sehr gut im Kopf und in Erinnerung haben, als sie das letzte Mal zu diesem Grab gegangen sind. Ja? Das ist nämlich das Grab, in dem man den Mann gelegt hat, den sie verehrt hatten, dem sie vertraut haben und in dessen Worten sie gefolgt waren über die Jahre. Und eine Frage, die ich mir zu Anfang gestellt habe, ist: warum war an diesem dritten Tag niemand sonst an diesem Grab? Ja? Ich meine, Jesus hatte mehrfach angekündigt, dass dieses Grab nicht sein letzter Ort sein würde und dass dieses Grab nicht das Ende ist. Das könnt ihr in Vers 6, könnt ihr das nachlesen. In all dem, was passiert war, in all den Aussagen und Dingen, die Jesus getan hatte, über all die letzten Jahre in seinem Leben. Und doch sind die einzigen, die sich auf den Weg machen nach drei Tagen, ein paar Frauen, die nicht feiern wollen, die nicht ein Happy End oder ein Triumph irgendwie mit einsteigen wollen, sondern Frauen, die nach dem Sabbat, also nach dem jüdischen Ruhetag, wo das meiste zum Ruhen eingeschränkt war, die nach diesem Tag, jetzt am nächsten Morgen, endlich einfach nur trauern wollen an diesem Grab. Warum ist niemand sonst da? Und die plausibelste Antwort ist, glaube ich, weil einfach wirklich niemand damit gerechnet hat, dass da irgendwas passiert. Ja? Nach jüdischer Vorstellung, in der Jesus sich bewegt hat und von der Maria und die Leute in dem Umfeld so geprägt waren, war das nach dieser Vorstellung, eine Totenauferstehung im Hier und Jetzt, etwas völlig Undenkbares ist. Niemand hat ernsthaft damit gerechnet, dass so etwas wie in diesem Ostermorgen tatsächlich passieren könnte und würde. Und N.T. Wright ist ein Professor aus England und der hat eines der aktuellsten, bedeutendsten Bücher zum Thema Auferstehung geschrieben und er sagt dahin: immerhin glaubte niemand, dass der Messias von den Toten auferweckt werden würde. Niemand erwartet irgendwas dergleichen. Es war schlicht keine Option, an dem Glauben festzuhalten, dass die kürzlich hingerichtete Person letztlich doch der Messias war. Jesus als der Messias, also als der Auserwählte zu etwas ganz, ganz Großem, als derjenige, der Rettung bringen sollte, dessen ganzes Leben, das er auch irgendwie eigentlich untermauert hat, dass er doch dieser lange ersehnte und erwartete Retter ist, liegt seit Karfreitag tot in diesem Grab, hinter diesem Stein mit den Wachen davor. Und deswegen war niemand sonst da, weil es einfach jede Kategorie gesprengt hätte, daran festzuhalten, dass sich dieser große Stein noch einmal bewegt. Kein Jude hat daran geglaubt und es für möglich gehalten, dass dieser Jesus, der so Freitag so, so grausam hingerichtet wurde, dass der überhaupt noch einmal Thema sein würde. Ja? Für jeden frommen Juden war die Auferstehung etwas für das Jenseits, etwas für das, etwas, was eine Welt, die ganz, ganz weit weg ist, nicht für das Hier und Jetzt. Und deswegen in Vers 17 reagieren die Jünger, als sie den Auferstandenen später sehen, indem sie sich niederwerfen und gleichzeitig Zweifel hatten. Und deswegen heißt es in einem anderen Bericht über die Auferstehung aus der Bibel in Lukas 24, die Frauen erzählen von dem, was sie hier gerade erlebt haben. Und wie reagieren die Jünger? Lukas 24, Vers 11. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Das, was hier passiert sein soll, das war einfach außerhalb von jeder Kategorie. Und das waren Leute, die gesehen haben, wie dieser Jesus Leute geheilt hat. Ja? Die haben erlebt, wie diesem Jesus Wind und Wellen gehorchen. Die haben erlebt, wie dieser Jesus aus ein paar Broten und ein paar Fischen Menschenmengen satt gemacht hat. Das waren Leute, die täglich über 3 Jahre mit diesem Jesus unterwegs waren. Aber dass dieses Grab am Ende leer sein soll, das war außerhalb von jeder Kategorie. Und Leute, genau so beschäftigt sich, glaube ich, keiner von uns neutral mit Ostern. Ja? Also so ganz ohne Gefühle, ganz ohne Prägung dessen, was wir für möglich halten. Egal in welche Richtung, ja, ob eine feste Zustimmung und ein dran Festhalten, ob eine Abneigung, eine Gleichgültigkeit, Zweifel. Aber wenn du an dem Ganzen zweifelst, dir unsicher bist und denkst, das kann doch irgendwie nicht sein, das ist alles irgendwie unvorstellbar für mich, was hier so die Christen in so einer Ostergeschichte irgendwie behaupten, du bist in sehr guter Gesellschaft. Ja? Das ist genau die Reaktion von den Leuten aus unserem Text. Was hat das noch mit uns hier in Cottbus zu tun? Noah Harari gilt als einer der einflussreichsten Sachbuchautoren aktuell. Und Anne grinst, weil wahrscheinlich gut Bücher verkauft werden bei Hugendubel. Ne? Ja. Und er sagt in seinem Buch mit dem Untertitel Eine Geschichte von morgen, der Mensch ist dank seines Fortschritts jetzt im 3. Jahrtausend endlich dazu in der Lage, die Zeiten des Wohlstandes zu kontrollieren. Ja? Das Buch ist aus dem Jahr 2017 und er spricht davon, wie Hunger, wie Krieg und wie Krankheit endlich im Zaum gehalten werden können. Wir müssen endlich zu keinem Heiligen oder keinem Gott mehr beten, der uns irgendwie davor bewahrt. Denn, und das ist die Überschrift seines Buches, Homo Deus, also die Menschheit ist jetzt Gott und ist selbst dazu in der Lage, kluge Entscheidungen zu treffen. Das war 2017. Ja, und seitdem ist viel passiert und aktuell ist vieles, sehr vieles nicht mehr so, wie es 2017 noch war. Und Harari schreibt in seinem Vorwort zur 17. Auflage seines Buches letztes Jahr, also ein paar Jahre später, nachdem das rausgekommen ist, leider habe ich in meinen düstersten Momenten nicht geahnt, wie kurzlebig sie, also mit sie meint er so die Zeit des Friedens und des Wohlstandes, wie kurzlebig sie tatsächlich sein würde. Ja? Wir Menschen sind endlich selbst dazu in der Lage, kluge Entscheidungen zu treffen. Wir Menschen sind endlich dazu selbst in der Lage, Gott nicht mehr zu brauchen, sondern selbst Gott gleich zu sein. Und ein paar Jahre später, auch wenn er bei seiner Analyse bleibt, die ehrliche und offensichtliche Erkenntnis, wirklich gut zu funktionieren, scheint das irgendwie nicht. Wirklich gut zu funktionieren, scheint das irgendwie nicht. Und damit stehen eigentlich die Leute damals und wir heute vor einer relativ ähnlichen Frage. Ja? Sind wir bereit, etwas, das außerhalb von jeder Kategorie zu sein scheint, für wahr zu halten? Sind wir bereit, den christlichen Glauben und damit auch diesen auferstandenen Jesus hier mitten in Cottbus nicht wegzuschieben? Was ist, wenn nicht ich Gott zu sein brauche, sondern wirklich dieser Jesus, der auferstandene Gott ist? Und das ist der zweite Punkt, den ich kurz mit euch anschauen möchte, die Hinweise auf diesen Triumph. Die beiden Marias, die Jünger, sie alle haben irgendwie Hinweise gebraucht, sie haben etwas gebraucht, um nachzuvollziehen, was da eigentlich gerade passiert ist. Und davon zu überzeugen, dass da wirklich etwas Außergewöhnliches passiert ist. Und so durch die Geschichte hindurch werden vor allem immer wieder vier Hinweise wiederholt und aufgegriffen, wenn es um die Auferstehung von Jesus geht. Und ich möchte mit euch kurz zwei Hinweise, die hier in diesem Text sind, anschauen. Und das eine ist Vers 5 bis 6. Die beiden Marias sind am Grab, um zu trauern. Der Engel tritt auf eine beeindruckende Art und Weise auf. Eine verrückte Situation, nicht nur für uns heute, sondern auch für die Leute damals. Und er spricht: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Die Einladung des Engels ist: Kommt und seht das leere Grab. Und deswegen ist unser erster Hinweis auch relativ simpel. Ein leeres Grab mit einem Leichnam, der nie gefunden wurde. Und ich glaube, wir können alle sehr gut nachvollziehen, dass das Verwirrung ausgelöst haben muss. Ja? Warum dieses Grab leer ist und was das zu bedeuten hat, so, das kann in diesem ersten Moment niemand wirklich irgendwie verstehen und nachvollziehen. Da war Verwirrung. Und auf der einen Seite eine Verwirrung bei den Anhängern von Jesus, das haben wir gerade gesehen, aber auch bei den Gegnern, ja, bei denen, die das eigentlich nicht wollten. In Vers 11 lesen wir, dass sie quasi das Gerücht gestreut haben, die Jünger hätten diesen Leichnam gestohlen und versteckt. Ein Zeichen dafür, dass einfach alle komplett ratlos und überfordert waren mit der Situation erstmal. Aber am Ende ist auch klar, dass es relativ unvorstellbar ist, dass sich diese Nachricht so stark weiterverbreitet hätte, wenn man einfach auf dieses Grab hätte verweisen können und sagen können: Hä, da ist doch der Stein vor, da liegt doch jemand drin, was redet ihr denn hier? Und gleichzeitig ist natürlich auch so, dass das leere Grab an sich kein Hinweis genug, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ja? Dazu brauchst du noch mehr, und das ist der zweite Hinweis: Jesus ist als auferstandener Menschen begegnet und er fängt mit diesen Frauen aus unserem Text an. In Vers 9 heißt es: Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen, seid gegrüßt. Und in der patriarchalen Kultur damals waren Frauen als Zeugen vor Gericht sogar nicht zugelassen. Ja? Sie galten als nicht glaubwürdig. Das heißt, wenn du jemanden aus dem ersten Jahrhundert davon überzeugen willst, dass etwas wirklich Unglaubliches passiert ist, hat man es nicht von Frauen erzählen lassen. Aber die biblische Geschichte stellt einheitlich in allen Berichten Frauen als die Überbringer der größten und wichtigsten Nachricht. Ein sehr, sehr guter Hinweis darauf, dass etwas ist, was nicht irgendwie einfach ausgedacht ist oder was nicht jemand sich einfach irgendwie so ausgedacht und formuliert hat, sondern dass es so ein Bericht ist über etwas, das tatsächlich passiert ist. Und es bleibt ja nicht bei der Begegnung von Jesus, dem Auferstandenen, mit diesen Frauen, sondern es zieht weitere Kreise. Erst die Frauen und dann Vers 16 die Jünger. Und später weiß man von einem Mann namens Paulus in einem Brief an eine Gemeinde in Korinth, der schreibt in 1. Korinther 15, Vers 6, später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Ja? Hier ist eine ganz, ganz klare Einladung von Paulus drin. Einige der Augenzeugen sind verstorben, aber die meisten leben noch. Also geh und frag ruhig nach, wenn du was wissen willst zu dem. Wenn du wissen willst, was da passiert ist, wenn du Fragen dazu hast, geh und frag einfach die Leute, die das gesehen haben mit ihren eigenen Augen und die diesem Auferstandenen Jesus begegnet sind. Und ich kann wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen und verstehen, wenn du sagst: Boah, Joel, das zu glauben ist für mich so, so ein weiter Weg. Oder wenn du mit einsteigst zu sagen: Ja, das ist das nicht einfach alles nur leeres Gerede. Ja, voll okay, war es für die Leute im ersten Jahrhundert auch. Aber Wir haben ein leeres Grab und die Zustimmung von Hunderten von Leuten, diesen Auferstandenen gesehen zu haben. Hier muss etwas Außergewöhnliches passiert sein. Und gleichzeitig vielleicht auch für dich eine Herausforderung, wenn wir das für leeres Gerede halten, dann brauchen wir eine plausible Erklärung dazu, die all diese Umstände, und da gibt es noch mehr, die all diese Umstände zufriedenstellend auflösen kann. Und das ist gar nicht so einfach. Also diese Situation hat natürlich was mit diesen Leuten gemacht. Ist nicht einfach kalt an irgendwem spurlos vorbeigegangen. Und es hat natürlich Kreise gezogen. Und damit sind wir bei unserem letzten Punkt, die Auswirkung des Triumphes. Wir sehen hier in unserem Text Leute, die ihr Leben, um das, was sie gerade anfangen zu realisieren, komplett neu aufbauen müssen. Es fängt schon bei der Ankündigung des Engels an, Vers 8, erschrocken und doch voller Freude, bei der Begegnung mit dem Auferstandenen, Vers 9, laufen zu ihm, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße, oder Vers 17, warfen sich nieder, aber hatten noch Zweifel. Und noch einmal N.T. Wright, er fasst zusammen, und das Zitat, das seht ihr vorne in eurem Programmheft abgedruckt: Das eigentliche Problem ist etwas, das jeder Historiker des ersten Jahrhunderts anerkennen sollte. Was auch immer die frühen Christen erwarteten, wollten, hofften und im Gebet erbaten, das, was ihrer Aussage zufolge nach Ostern geschah, ist nicht mit diesen Dingen vergleichbar. Der Grund bestand darin, dass etwas geschehen war, etwas, das in keiner Weise von ihnen erwartet oder erhofft worden war, etwas, um das herum sie ihr Leben neu aufbauen mussten. Mit der Begegnung von Jesus, dem Auferstandenen, lässt sich irgendwie beobachten, wie aus so einer Art resignierten Anhängerschaft von Jesus, von Leuten, die zu einem Grab kommen, um zu trauern, plötzlich eine Bewegung wird, die aus einer tiefen, tiefen Überzeugung und einer Leidenschaft in nur wenigen Jahren mit ihrer Botschaft die ganze Welt durchdringt. Und Jahre später noch in Cottbus Leute darüber reden und sich um diese Botschaft versammeln. Hier ist einer, der stärker ist als der Tod. Hier ist einer, der stärker ist als all das Böse. Hier ist einer, der stärker ist als aller Zerbruch. Ja, etwas Unvorstellbares ist passiert und wir hätten das nicht für möglich gehalten. Aber wir haben ihn gesehen und deswegen ordnen wir jetzt unser Leben neu. Dieser Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden und das verändert alles für uns. All das, wofür er gelebt hat, all das, was er gesagt und getan hat, das muss die richtige Spur sein, der wir nachgehen wollen. Und dieses Grab wird kein einfacher, reiner Wallfahrtsort irgendwie zum Pilgern oder Trauern. Hier ist nicht das Ende, sondern hier ist der Anfang. Und da ist Angst mit dabei und da ist eine Unsicherheit mit dabei, wie es weitergeht. Und da sind Zweifel mit dabei. Aber vor allem ist da eine Freude. Da ist eine Freude, da ist ein auf ihn zulaufen, ein sich vor ihm niederwerfen, ein ihn festklammern und eine Bereitschaft, sein Leben anhand von dieser Botschaft neu zu ordnen. Und weil dieses Kreuz als Folterinstrument von einem Zeichen der Niederlage zu einem Zeichen der Hoffnung wird. Denn Jesus erlebt all das nicht nur für sich, ja, sondern er setzt damit auf eine gewisse Art und Weise den Anfang. Den Anfang einer hineinbrechenden Wirklichkeit Gottes in unser Hier und Jetzt, wo am Ende über den Tod für jeden steht, der sich wie Maria und wie die Jünger an diesen Jesus klammert. Und an manchen Punkten erleben und spüren wir weiter, wie dieser Anfang schon jetzt weiter durchbricht, weil hier dieser Beginn einer Welt ist, ohne Zerbruch, ohne Dunkelheit und ohne Tränen. Bis am Ende klar ist, dass über jeden, der sich daran klammert, ebenso diese bekannte Frage steht aus dem Text: Was suchst du, den Lebendigen bei den Toten? Und wenn so eine große Veränderung möglich ist, ja, von Kreuz zur Auferstehung, wenn hier so ein Wandel stattfindet, von Tod zu Leben, können wir wirklich sagen, Hoffnung ist möglich? Können wir wirklich an einem Happy End festhalten? Und jemand, der, wie ich finde, das auf beeindruckende Art und Weise gemacht und vorgelebt hat, war Pastor Tim Keller aus Amerika, New York, der kurz vor seinem Tod an Bauchspeicheldrüsenkrebs vor circa 2 Jahren Folgendes gesagt hat: Es ist gerade eine dunkle Zeit für den Großteil der Welt, ebenso wie für mich persönlich. Wir alle suchen nach Hoffnung. Der beste Ort, wo wir sie finden können, ist in der Auferstehung von Jesus. Der beste Ort, wo wir Hoffnung finden können, ist hier in der Auferstehung von Jesus. Hier ist ein Mann, der gekennzeichnet ist vom Zerbruch dieser Welt, gekennzeichnet von Krankheit, aber der sich mit seinem Leben in allen Höhen und Tiefen auch an die Füße von Jesus klammert. Und das haben seither Generationen von Menschen gemacht. Und das wünsche ich mir für mich persönlich und das wünsche ich mir auch für uns, dass die Auferstehung von Jesus für uns ein Punkt sein kann, an dem wir sagen können oder wo wir uns auf dem Weg dahin befinden, sagen zu können, vielleicht, ja, da sind diese Probleme auf der Arbeit, ja, keine Ahnung, wie das weitergehen wird, aber ich klammere mich an dir, Jesus, dem Auferstandenen, fest. Ja, da ist dieses Problem mit meiner Gesundheit und ich weiß nicht, was das für meine Zukunft bedeuten wird. Aber ich klammere mich an dir, Jesus, dem Auferstandenen, fest. Ja, da sind gerade diese Sorgen, die mich niederdrücken und eine Veränderung ist absolut nicht in Sicht. Aber ich klammere mich an dir, dem Auferstandenen, Jesus, fest. Ja, da ist gerade vielleicht ein Frust und eine Enttäuschung, vielleicht auch Gott dir gegenüber, ja. Und ich kann es gerade einfach nicht verstehen. Aber ich klammere mich an dir, Jesus, dem Auferstandenen, fest. Weil dieser Jesus auferstanden ist von den Toten. Weil wir in der Auferstehung das Ereignis haben, wonach unsere Hoffnung nicht von meinen klugen Entscheidungen abhängt, nicht vom Fortschritt abhängt, sondern meine Hoffnung hängt an einem Gott, der den Tod besiegt hat. Meine Hoffnung hängt an einem Gott, der auferstanden ist. Und das ist der Triumph. Die Kinder bei Peter Pan, die klatschen in die Hände in der Sehnsucht, dass etwas passiert. In der Sehnsucht nach einem Happy End. Christen klatschen seit Ostern in die Hände, weil etwas passiert ist. An das sie sich klammern und dass die Kraft hat, ihr Leben neu zu ordnen. Und das wollen wir ausdrücken, auch in unserem nächsten Lied. Und dazu wollen wir einladen. Und wir singen in dem nächsten Lied, das ihr auch im Programmheft seht, der eine, der den Tod besiegt, er ist, der mir Leben gibt. Ja, ich glaube an dich. Ja, ich glaube an dich. Und das ist die Einladung auch an dich, indem du dieses Lied singst, ja, auszudrücken, ich klammer mich an dich, Jesus. Ich klammer mich an dich. Ich bete zum Abschluss. Jesus, Ostern ist was Besonderes, weil es etwas durchbricht, was irgendwie außerhalb von jeder Kategorie zu sein scheint. Und danke, dass du ein Gott bist, der lebendig ist, der den Tod besiegt hat und dass du den Anfang gemacht hast und wir dir folgen dürfen, wenn wir uns an dir festklammern. Und vielleicht sind da Zweifel bei uns. Und vielleicht ist da eine Freude bei uns. Ja, bei den Jüngern und bei den Frauen, von denen wir gehört haben, da war das genauso. Da waren Zweifel und da war eine Freude. Und ich glaube, dass wir aus vollem Herzen und aus voller Überzeugung mit den Zweifeln und mit Freude einstimmen können in dieses Lied. Ja, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, Jesus. Amen.